Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir haben heute mal wieder einen Dreiercast an meiner Seite. Der wunderbare Daniel und der famose Micha. Guten Morgen.
Hallo.
Morgen.
Wenn wir zu dritt zusammenkommen, dann haben wir alle drei Lust auf dieses Spiel gehabt. Und das ist auch nicht sehr abwegig. Hätte man sich schon fast denken können, dass Prey einer der Spiele dieses Jahr sein wird, auf das alle unsere drei unterschiedlichen Spieltypen einigermaßen passen. Ein bisschen Action-Shooter, ein bisschen System-Shock, ein bisschen Horror. Das passt, glaube ich, ganz gut zu unseren, zu allen uns dreien. Wie sagt man da? Zu uns dreien, so rum wollte ich sagen.
Das ist die perfekte Schnittmenge aus all unseren Interessen.
Gestimmt. Ein bisschen wenig japanisch, oder? Aber sonst.
Doch, wieso? Du spielst doch Asiaten, ist doch super.
Stimmt.
Ja, das ist alles drin, sehr international.
Alles drin. Ja. Also, Prey, ich fasse mal ganz kurz zusammen für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, ist ein First-Person Shooter im weitesten Sinne, aber ich habe System Shock schon angedeutet. Es geht eher so ein bisschen in die Richtung Erkundungsshooter. Also die Ballerei steht jetzt nicht so im Vordergrund wie bei klassischen Militärshootern, sondern man läuft auf einer Raumstation rum und hat relativ viel Spielfläche und relativ viel Freiraum, wie man sich den Feinden gegenüberstellt. Wir spielen Morgan Yu, die auf einer, ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, um nicht gleich schon am Anfang zu spoilern, die auf einer Raumstation aufwacht. Das Intro ist nämlich auch ganz fantastisch, aber wir werden, glaube ich, zu Prey auch nochmal einen Nachschlag-Podcast machen, wo wir auch ein bisschen mehr spoilern können.
Das ist ziemlich beschlossene Sache sogar. Das können wir sogar.
Das ist auf jeden Fall
nötig bei dem Spiel. Ja, ja, weil das ist, da gibt es so viel zu sagen. Wir machen das jetzt hier spoilerfrei.
Genau, und dann gibt's den Nachschlag.
Dann gibt's halt einen fetten Nachschlag, wo wir richtig tief in die Lore einsteigen. Dann gibt's auch wirklich viel. Das würde jetzt eh den Rahmen dieses Casts sprengen. Also wir konzentrieren uns jetzt hier wirklich eher so auf Gameplay und das Ganze drumherum. Genau, also ihr könnt das auch hören, ohne jetzt Angst zu haben, dass wir euch da jetzt irgendwie was wegnehmen.
Genau, also Raumstation Talos 1 und als Morgan Yu, entweder als männliche Morgan oder als weibliche Morgan, streunert man durch die Station, sammelt Bananenschalen auf, wirft in den Recycler, kriegt Rohstoffe und baut sich damit neue Munition, kann verschiedene Waffen finden und ein sehr exploratives Spiel. Habe ich irgendwas vergessen? Also die Feinde habe ich noch vergessen. Es sind die Mimics oder die, wie heißen die? Pythons? Nee, wie heißen die?
Typhons.
Typhons, genau. Ja. So eine schwarze Alien-Masse, die irgendwie anscheinend die Raumstation übernommen hat. Also erinnert mich in dem Zuge nicht nur an System Shock, sondern auch an so an die Unterwasserwelt von Bioshock, dass die ganze Welt so versunken zu scheinen scheint. Also überall liegen Leichen rum und man muss eben herausfinden, was auf dieser Station passiert ist.
Jein, also stimmt nicht ganz, weil die Typhons sind ja quasi die Überrasse und die Mimics sind ein Teil dieser Typhon-Alien-Kultur, oder weiß nicht, wie man das nennen soll. Also das heißt, nicht alle Typhons sind automatisch Mimics. Und die Mimics sind eben die, die man ja auch in den Trailer gesehen hat. Also die dann wirklich die Form einer Kaffeetasse annehmen können. Und dann stehen die halt auf dem Tisch. Und sobald du hinkommst, verwandeln sie sich zurück und springen dich an. Und die haben eben diese Mimic-Fähigkeit und können das dann machen. Vielleicht noch ein Tick weiter zurück zur Story. Also wirklich dieses Ausgangssetting, was ihr ja auch damals in dem Preview-Cast schon erzählt habt, dass das Spiel in so einer Alternate-Reality-Zeitlinie spielt. Also sprich, das Attentat auf Kennedy ist gescheitert und Kennedy überlebt und richtet daraus dann mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob das jetzt direkte Konsequenz des Attentats war, aber er richtet jetzt noch mehr den Augenmerk auf das Raumfahrtprogramm der Amerikaner und dann tun sich später im Verlauf der Story, das müssen wir jetzt nicht zu lange auswalzen, warum das so ist, die Amerikaner und die Russen zusammen und die machen dann gemeinsames Weltraumprogramm und dann wird eben diese Raumstation Talos 1 gebaut und dort gibt's dann eben auch diesen Kontakt zu der Alienrasse und so weiter und so fort. Das ist dann auch viel so dieses Klassische, wie man es halt kennt. Natürlich geht halt was schief, weil es geht immer was schief. Und wenn man irgendwie Alien oder sowas gesehen hat, dieses Universum, dann weiß man, dass so Forschungsstationen im All nie gut ausgehen. Aber was ich halt von der Story her total cool fand, war, dass das natürlich so ein bisschen den Grund gegeben hat, um so einen Retrofuturismus zu geben, ne? Also deswegen schaut das alles so ganz merkwürdig aus mit so eine Raumstation, wie man sie eigentlich nicht irgendwie erwarten würde, weil die dann ja auch ganz viel so Goldverzierungen und Art Deco und so Zeugs haben. Und deswegen sicherlich auch der Vergleich mit BioShock, dass das so einen ganz merkwürdigen Architekturstil hat, den ich aber halt unfassbar spannend finde.
Absolut. Also mit Raumstation darf man sich jetzt auch nicht, deswegen eben der Vergleich zu BioShock, es hat schon so einen Rapture-Feeling, wenn man dann in dieser Lobby steht. Das ist so eine Raumstation, nicht wie die ISS, wo Leute irgendwie schwerelos rumschweben und Experimente machen, sondern man muss sich das vorstellen, schon wie so eine Hotellobby im weitesten Sinne, gell? Mhm. Und von dieser Hotellobby aus, die eben mit so Dekoart verziert ist, gehen so Aufzüge weg. Und Treppen, und da stehen auch Sofas rum und solche Geschichten, und die gehen dann halt in Forschungslabor, die gehen dann in Bürobereiche, die gehen dann in Krankentrakt und so weiter. Also von daher kommt bei mir auch schon mehr dieses BioShock-Feeling rüber, dass ich halt in so einem autarken System mich befinde mit verschiedenen Wohngebieten und so weiter, und nicht so sehr diese Raumstation, wie es bei System Shock war. Also System Shock hatte noch mehr so diese Raumfahrtatmosphäre. Ich finde, das kann man hier durchaus zwischendurch auch mal vergessen, wenn man jetzt nicht gerade schwerelos außen im All um die Station schwebt, dass man da irgendwie sich im Weltraum befindet.
Ja, würde ich dir jetzt tatsächlich an der Stelle aber widersprechen, weil da werden sicherlich Micha und ich am Ende nochmal eine riesen Lobhudelei auf dieses Spiel ablassen, wie es total cool schafft, dieses Sense of Place dir zu geben. Also du hast immer wieder Bereiche, wo du auf einmal eine Außenansicht siehst, also wo du immer wieder daran erinnert wirst, dass du halt auf einer Raumstation bist, wo du ins All rausschauen kannst, wo du Teile der Station irgendwie siehst, und dann hast du ja später auch Weltraumspaziergänge, und du kannst dann im späteren Verlauf, wenn du viel aufgedeckt hast schon von dieser Raumstation, ist es dann egal, ob du innen durchläufst oder ob du einen Weltraumspaziergang machst und dann durch so eine Luftschleuse wieder reinkommst, du kommst dann am gleichen Bereich raus. Also die Raumstation in Anführungsstrichen wirkt glaubwürdig. Natürlich ist es Schwachsinn, dass du im All irgendwie Schwerkraft hast und so, und dass das alles in so Art Deco-Stil dann ist, aber zumindest wirkt sie in der Welt stimmig. Du hast halt nicht das Gefühl, dass da einfach irgendwelche vollkommen, ja, unförmigen Levelbereiche aneinander geklatscht sind, sondern du hast immer dieses Gefühl, dass das eine stimmige Station ist, weil du eben auch verschiedene Routen dann nehmen kannst.
Ich meinte jetzt wirklich Bezug auf dieses Anfang vom Spiel, man steht in der Lobby und hat das Gefühl, es könnte jetzt auch der Trump Tower sein.
Ja, okay.
Und dann läuft man durch Büros und so weiter. Also das meinte ich damit, dass man eben sich das so vorstellen muss, wenn man jetzt das Spiel noch nicht gespielt hat. Ja. Aber da gebe ich dir absolut recht, es ist schon eine sehr stimmige Welt in sich. Absolut.
Vielleicht zum Anfang mal, Micha, damit du auch mal was sagen darfst, ging es dir auch so, dass du dir die ersten 2-3 Stunden gedacht hast, fuck, ist das Spiel schwer, oder bin ich einfach so scheiße geworden?
Alter, du, ey, man braucht Geduld für dieses Spiel. Man braucht echt Geduld. Also ich hatte, es hat verschiedene Gründe. Also das eine ist, das Spiel ist tatsächlich ziemlich schwierig, und ich bin auch ich gebe auch ehrlich zu, ich habe am Anfang erstmal auf einfach gestellt, weil die Mimics so, die hauen dich, oder generell diese Phantomwesen, das sind halt diese Schattenwesen, über die wir gesprochen haben, die schlagen dich auch wirklich mit einem Schlag weg. Also du bist so schwach am Anfang, dass du im Prinzip nichts gegen die ausrichten kannst. Du musst relativ schnell andere Möglichkeiten suchen, dagegen die vorzugehen, wenn überhaupt.
Das auch, du natürlich kannst dich auch nicht durchmogeln, wie du es bei anderen Spielen machst.
Genau.
Indem du dann irgendwo in der Ecke wartest, bis dein Leben wieder aufgeladen ist, sondern du hast halt einen Health-Balken von 1 bis 100, und wenn du halt 40 Health verlierst, dann musst du jetzt erstmal wieder schauen, wie du mit 60 weiterkommst.
Ne? Es ist richtig, richtig schwer. Auf normal ist es wirklich schon sehr, sehr schwierig im Vergleich zu anderen heutigen Spielen, und da kommt aber ein richtiges Survival-Horror-Feeling auf, was mir natürlich sehr gut gefallen hat, weil du dir genau überlegen musst, wie du deine Ressourcen einsetzt, und weil du viele Möglichkeiten hast, auch den Gefahren aus dem Weg zu gehen. Also du kannst ja nicht nur schleichen und blablub, sondern du kannst ja auch alternative Wege suchen, und du kannst auch mit deiner Glukagon-Kanone, das ist diesen schaumstoffartigen Stein irgendwie von sich schießt, kannst du dir auch Umwege basteln und so. Und das muss man auch. Also man wird immer wieder dazu motiviert, irgendwie Gegner zu umgehen und zu überlegen, wie komme ich an denen vorbei. Und boah, am Anfang fand ich das sehr schwer, aber auch sehr cool. Und irgendwann habe ich mich getraut, dann auf normal zu stellen. Man kann den Schwierigkeitsgrad nämlich immer hin und her schalten während des Spiels dynamisch. Und dann ging es, also nachdem ich es ein bisschen gelernt habe, dann selber zu spielen. Und die andere Sache, die ein bisschen schade ist, also man merkt schon, das ist ein Spiel, das wurde ursprünglich für den PC gedacht. Du hast da sehr, sehr verzweigte Menüs. Du hast für alles Mögliche irgendwie so kleine Kontextmenüs auch. Alles ist irgendwie doppelt und dreifach belegt. Und das funktioniert auf der Tastatur an sich auch sehr gut, denke ich. Also ich habe mir Videos angeguckt, wo die Leute auf dem PC gespielt haben. Das wirkte dann wirklich so wie System Shock. Also das war dann wirklich so diese Steuerung, die auf Maus und Tastatur ausgelegt war. Auf dem Pad, man muss das erst lernen. Also es ist jetzt machbar. Ich fand so nach wirklich diesen 3-4 Stunden, irgendwann ging es dann im Fleisch und Blut über und ich musste dann auch nicht mehr doppelt und dreifach gucken, wie ich was aktiviere oder wie ich irgendwas aufnehme oder so. Aber am Anfang ist mir das unheimlich schwer gefallen und man hatte irgendwie so, das Interesse des Spielers hat sich da so ein bisschen gebissen mit der Sperrigkeit des Spiels am Anfang, weil ich wollte immer weiter voranlaufen, ich wollte mehr erforschen, weil das ein sehr, sehr exploratives Spiel ist und wirklich, ich wollte einfach immer vorangehen. Aber das Spiel sagt, nee, warte doch mal, es ist zu gefährlich, du darfst jetzt nicht sofort in den nächsten Raum und jetzt guck dir das doch erstmal in Ruhe an. Und als ich dann so ein bisschen die Spielgeschwindigkeit gedrosselt habe, mir auch Zeit genommen habe, diese Steuerung aufzunehmen, hat es dann irgendwann geklickt. Also irgendwann, muss ich sagen, ist es sogar relativ gut gelöst dafür, dass es eigentlich so komplex ist. Man muss ja wirklich.
Aber was hat dich denn bei der Steuerung so gestört? Also ich spiele es am PC, klar ist es auf Maus und Tastatur ein bisschen geschickter, Inventar zu verwalten und solche Geschichten. Oder auch diese, wenn du an so Terminals gehst, hast du quasi einen Bildschirm auf deinem Bildschirm und da kannst du richtig mit dem Mauscursor quasi dann auch so durch E-Mails dich klicken und lesen und so weiter. Das ist mit Analogstick halt ein bisschen langsamer, aber. Was hatte ich denn ansonsten
Grund nicht gestört?
Weil ich habe jetzt eigentlich auch hauptsächlich mit dem Gamepad gespielt am PC.
Und nicht, nicht die Bewegung der Spielfigur. Also das ist nicht das Problem. Dass der oder die am Anfang relativ schwach ist, ist klar und normal. Und dass die Mimik schneller sind als du, das lässt sich ja später auch durch die Skills, die du bekommst, lässt sich das ja auch entsprechend ausgleichen. Die Doppelbelegung der Menüs, es ist mir sehr schwer gefallen. Es gibt also, wenn du zum Beispiel Gegenstände aufnimmst, dann kannst du, wenn du die Taste gedrückt hältst, alles auf einmal nehmen, sodass du nicht jedes Item einzeln anklicken musst. So. Und das, die Tasten haben halt mehrere Funktionen. Und je nachdem, wo du stehst und was du jetzt gerade aufgerufen hast oder was du gerade im Fahnenkreuz fokussiert hast, machst du andere Dinge. Und daran muss man sich echt erstmal gewöhnen, fand ich.
Ging es dir auch so, Daniel? Du hast auch am PlayStation gespielt, denke ich mal, oder?
Genau, ich habe es auf der PS4 gespielt. Und mir geht es tatsächlich auch mit den Gegnern am Anfang so, dass ich die sehr schwer fand. Also, weil die Mimics wirklich so schnell und so flink sind, dass ich die einfach nicht getroffen habe. Also,
vor allem mit dem blöden Bolzen am Anfang, gell? Ja. Dieser Nahkampf ist echt stressig.
Also das war wirklich stressig und deswegen bin ich auch so gestorben. Und klar, dann dieses Inventarverwaltung, wenn du eine Waffe upgraden willst oder irgendwie eine Waffe auflösen willst, du kannst da dann auch Waffen zerlegen, damit du dann die Einzelteile hast und sie daraus was anderes craften kannst. Und da musst du dann irgendwie ins Inventar, dann in dem Untermenü öffnet sich nochmal so ein Dropdown-Menü und da musst du dann irgendwie auswählen, Waffe. Also das ist schon alles ein bisschen fummelig, da muss man einfach sagen, das ist als Konsolenspieler nicht gewöhnt, dass es so kompliziert ist.
Ja.
Und dann die Kombination mit den Gegnern, die halt am Anfang unfassbar flink sind. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die mit Maus und Tastatur wirklich viel leichter irgendwie vor die Flinte bekommt. Vielleicht ist es einfach, klar, ein Tick besser zu zielen mit einer Maus, gebe ich ja zu. Aber die dürften doch, Manu, auch einem PC-Spieler echt am Anfang schwerfallen zu treffen, oder?
Ja, ich habe es ja dann viel auf dem Sofa dann auch mit dem Gamepad gespielt oder bin dann ab und zu auch mal wieder zurück, um so auszuprobieren. Ich finde es halt einfach gemütlicher, mit dem Gamepad zu spielen. Das macht mir einfach mehr Spaß. Aber da gebe ich euch recht, es ist auch am Anfang mit Maus und Tastatur genauso stressig. Man kann sich halt ein bisschen schneller den anpassen, diesen schnellen Bewegungen, weil man halt nicht auf eine Analogstick-Drehung wartet, sondern halt mit der Maus so über die Matte huscht. Also das geht ein bisschen schneller, aber ich finde insgesamt, dieser Stressfaktor kommt eigentlich eher nur dadurch zustande in der ersten, ja, ist ja eigentlich nur die erste Stunde, die ersten 2 Stunden, dass man halt keine gescheiten Waffen hat. Wenn man dann ein bisschen unterschiedlichere Waffen gefunden hat, die dann halt auch den Fernkampf ermöglichen und nicht immer mit diesen Bolzen so hauptsächlich als Primärwaffe dient, dann finde ich, ist das ein bisschen relaxter. Aber da kommt eben gleich schon dieser nächste Faktor vom Spiel, dieser ständige Mangel. Also auch wenn man dann mal gute Waffen findet, Daniel hat schon angedeutet, man braucht Health Packs, man muss überall irgendwie Zeug wieder recyceln. Es gibt ja sogar Recycling-Granaten, was ich eine sehr geile Idee finde als Freiburger. Ja, ja. Die hätte ich gerne. Man ist ständig am Überlegen, nutze ich jetzt hier meine Schrotflinte für die Situation oder kriege ich das vielleicht doch mit dem Schlagbolzen hin, wenn ich die vorher irgendwie eingluhe, die Gegner, weil dann spare ich mir Munition für was Besseres. Also,
was meinst du denn eigentlich mit Schraubstock?
Dieser Bolzen halt am Anfang, dieser Schraubstock.
Achso, ein Bolzen ist doch ein Ding, was du mit einer Armbrust schießt oder sowas.
Deswegen. Ja, man bolzt damit die Gegner um. So.
Naja, das okay, Schraubstock. Das ist ein Schraubstock. Die ganze Zeit, es gibt am Anfang auch irgendwo so eine Armbrust zu finden und die habe ich übersehen, deswegen habe ich mir ganz überlegt, was da.
Ja, die Armbrust gibt es ja gleich, relativ diese
Spielzeug. Diese Nerfgun, aber die macht ja keinen Schaden. Aber also, ich fand.
Ich habe die ganze Zeit mit der Nerfgun versucht, irgendwelche Feinde irgendwie zu treffen, weil ich dachte, da gibt es bestimmt ein Achievement, wenn ich irgendwas mit dieser Nerfgun mache. Aber ich habe noch nichts gefunden. Das ist ein wichtiger Faktor, oder? Dieser ständige Mangel an Munition und Health Packs, der fühlt sich sehr oldschool an dadurch, das Spiel.
Also ja, das ist richtig Survival Horror. Es ist es ist sogar noch krasser als bei System Shock, jedenfalls in meiner Erinnerung. Ich finde das auch sehr cool. Es ist eine hohe Einstiegshürde am Anfang, man muss sich da wirklich erstmal dran gewöhnen, weil dieses Spiel schenkt dir einfach nichts. Ist aber gleichzeitig einfach auch nie unfair. Also du kannst mit ein bisschen Grips und wenn du dir genau überlegst, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, kannst du jede Situation bewältigen. Und je mehr Fähigkeiten du auch lernst, desto mehr Optionen bekommst du auch dafür. Das macht richtig Spaß zu taktieren. Das ist auch nie so aus dem Nichts. Also da wird auch nie irgendwie, man hat nie so das Gefühl, das wird so aus so einfach so aus dem Hut gezaubert oder das sind so Ex-Machina-Momente, wo du jetzt plötzlich was machen kannst, was vorher nie angekündigt worden ist, sondern du hast immer das Gefühl, das wird alles sehr plausibel, du wirst immer sehr plausibel an diese Fähigkeiten und neuen Sachen herangeführt. Also abwegig die auch sind. Also du kriegst ja viel später wirklich so Fähigkeiten wie, dass du dich in Gegenstände verwandeln kannst, wie die Mimics oder so, was ja mega abgefahren ist. Mhm. Aber in der Welt wirkt das alles so, ist das so erzählt und auch so an dich herangeführt, dass du das Stück für Stück lernst und dir das auch völlig normal komischerweise vorkommt. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich hatte nie eine Situation, wo ich dachte, boah, jetzt bin ich so overpowered, jetzt mache ich alle platt. Nee. Das geht gar nicht. Also das hatte ich nie. Also ich hatte wirklich, habe das Spiel jetzt noch nicht komplett durchgespielt, sondern ich habe irgendwie jetzt bisher 15 Stunden da rein investiert. Und bis zu dem Punkt hatte ich nie das Gefühl, also ich hatte natürlich schon das Gefühl, dass ich gewachsen bin und dass ich stärker geworden bin, dass ich bestimmte Gegner dann ein bisschen einfacher besiegen konnte, aber nie so das Gefühl von overpowered sein, also dass ich total mächtig bin.
Nee, das fängt das Spiel ganz gut auf, dadurch, dass man ja immer nur auch in bestimmte Richtungen sich aufleveln kann. Also man kann so Neuromods finden und hat dann so Talentbäume, für die man sich dann auch entscheidet. Also wenn man jetzt zum Beispiel viel Punkte in Reparatur setzt, kann man sich zum Beispiel das Leben leichter machen, indem man so Selbstschussanlagen repariert oder so Medizinroboter repariert. Oder so man
Operator
kann
dann sagen, oder so heißen die,
ja,
ne?
Genau. Ja. Oder man skillt zum Beispiel auf Hacking, dann gehst du halt einfach so durch die Türen. Oder du skillst dich auf, ich kann schwere Dinge hochheben und kannst dann halt einfach zum Beispiel irgendwelche schweren Kisten wegtransportieren, die dir den Weg versperren. Und dadurch hast du ja nie alle Möglichkeiten offen. Also so dieses Overpower-Gefühl käme ja eigentlich nur das da so zustande, indem du halt irgendwie alles am Ende kannst. Aber das ist bei dem Spiel, glaube ich, bin ja auch nicht durch, aber glaube ich nicht machbar, oder? So viel Neuromods zu finden, dass man alles hat, das braucht, glaube ich, schon mehrere Durchgänge.
Also wenn du wirklich so einen Durchgang spielst, wo du alles erforscht, jede Nebenmission, alles machst, dann ist es vielleicht möglich, das weiß ich nicht, so habe ich es auch nicht gespielt, aber ich habe in meinem Durchgang und ich bin jetzt tatsächlich durch, auch nicht mal ansatzweise alles geskillt und ich vermute, dass das auch absichtlich so gebalanced ist, dass du dich entscheiden musst, also so entscheide dich für deinen Spielstil und dann skille auch gezielt da drauf. Und das meinte ich auch eben so mit dem, dass mir das Spiel am Anfang unheimlich schwer gefallen ist. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich war nach den ersten 2-3 Stunden irgendwie nicht besonders begeistert und war so, ist das irgendwie hart und irgendwie macht noch nicht so richtig Klick und
die Arbeit am Anfang.
Genau. Ja. Und dann aber, je länger man spielt, desto besser wird man versteht die Systeme, man erforscht und entdeckt und dann wird man auch von dem Spiel dafür belohnt. Also es ist fast so ein Spielgefühl, wie man es halt früher hatte. Also wie Micha richtig sagt, also die alten System Shocks und sonst was haben dir auch nichts geschenkt am Anfang. Also da wurde von dir als Spieler einfach erwartet, dass du eine gewisse Stundenanzahl rein investierst in das Spiel und dann wirst du am Ende auch dafür belohnt. Und das kennt man halt gar nicht mehr von so Spielen, die mittlerweile so einen ganz abgeschliffenen Spieleinstieg haben, wo wirklich halt am Anfang überhaupt gar bloß kein Hindernis einbauen, damit niemand irgendwie frustriert aufgibt. Und da muss ich schon Prey einfach irgendwie Respekt zollen, dass sie da so einen klassischen Ansatz gewählt haben und sich das einfach auch trauen. Und tatsächlich fand ich dann am Ende bei manchen Gegnern, wo ich nach 2 Stunden gedacht hätte, wie soll ich denn den jemals besiegen? Und nach 5 Stunden habe ich es dann manchmal geschafft, so einen Gegner zu besiegen, ohne eine einzige Kugel abzufeuern. Einfach nur, weil ich mir einen Angriffsplan zurechtgelegt habe. Ich habe mich auf diesen Kampf vorbereitet. Ich habe gezielt meine Fähigkeiten, meine Vorteile und die Vorteile des Geländes eingesetzt. Ja. Und dann schaffst du es manchmal wirklich, einen Gegner einfach komplett platt zu machen. Also so dieses Gefühl, ich habe jetzt genau die richtige Lösung gefunden für mich, um dieses Spiel zu spielen, die ist dann manchmal, also dieses Gefühl ist manchmal echt toll, weil man es dann wirklich einfach schafft, am Anfang wirklich übermächtig wirkenden Gegner wirklich komplett platt zu machen. Und ich weiß nicht.
Und gerade dieses Spiel mit der Umgebung ist halt so geil. Also überall in der Station ist ja irgendwie so ein bisschen Chaos ausgebrochen. Das heißt, du kannst ja auch alles Mögliche zu Nutzen machen. Also man kann sowohl eben mit der Glue Cannon zum Beispiel auch so Feuer stellen oder so kaputte Rohre wieder verschließen, um irgendwie durchzukommen. Aber du kannst eben halt auch genauso gut irgendwelche explosiven Fässer irgendwo hinstellen und dann warten, bis das Alien kommt und dann darauf schießen und mit den ganzen Fähigkeiten und den Skills, die man hat. Man kann sich ja sogar auch verstecken, gell? Mit diesen Mimikfähigkeiten kannst du dich quasi auch tarnen und dann halt von hinten auf die Alien angreifen.
Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe ganz viel auf Stealth geskillt. Das heißt, ich konnte mich dann relativ unentdeckt durch das Gelände bewegen und habe mich dann noch ich habe dann am Ende, glaube ich, 250 Schadensbonus, wenn die Gegner mich noch nicht gesehen haben. Und dann habe ich Turrets, ich habe dann auf Reparieren geskillt, das heißt, ich konnte die Turrets, die überall stehen, einfach reparieren und teilweise hochleveln. Das heißt, ich musste, das habe ich gemeint mit, ich musste dann kaum Schüsse abfeuern, weil dann einfach, ich bin dann irgendwo hinter einen Gegner geschlichen, habe ihn von hinten 2-mal mit dem verdeckten Schuss getroffen, das heißt, ich hatte schon mal 250 Schadensbonus darauf, diesen Schuss, dann war er schon fast tot und dann hat er sich umgedreht und den Rest hat das Turret dann so ungefähr gemacht. Und ich habe witzigerweise, ich weiß nicht, wie das bei euch war, das würde mich jetzt mal interessieren, eigentlich kaum Psi-Kräfte genutzt.
Wie, Verbindung war gerade weg, Psi benutzt.
Also ich habe kaum Psi-Kräfte benutzt. Wie war das?
Ah, okay. Ja, doch, ich habe einige benutzt und ich habe das gespielt wie die Zombie-Apokalypse. Also komplett anders wie Daniel. Ich habe voll auf Waffen gesetzt, ich habe alle meine Waffenskills ausgebaut. Ich habe, als ich dann irgendwann den Plan für die Schrotflinte...
Überrascht mich jetzt auch nicht.
Irgendwann habe ich den Plan dann für die Schrotflintenmunition gefunden und seitdem so viel Schrotflintenmunition gekauft, dass ich mich durch das Spiel geschossen habe. Und also immer noch sehr, sehr vorsichtig, deswegen wie die Zombie-Apokalypse, weil man muss ja halt schon genau überlegen. Ich habe mir das auch sehr zunutze gemacht, dass ich mich angestichen habe an Gegner und so, weil du dann immer den Vorteil bekommst, wenn du das machst. Dann ist der erste Angriff, der erste Schuss sozusagen sehr viel stärker, so ähnlich wie man es von Rollenspielen kennt. Und so habe ich bisher gespielt. Aber Psi ist auch ganz cool, aber irgendwie auch kompliziert zu lernen, finde ich.
Das, man kann es halt so ein bisschen vergleichen wie mit den Mods bei Bioshock, ne?
Also das die Plasmide, glaube ich.
Plasmide, genau. Also dass du halt irgendwie eine Fähigkeit hast, also eine ist irgendwie so ein, was das war, ist im Grunde wie eine Granate, die du halt dann zünden kannst mit dem Psi, aber du kannst dich dann eben auch in andere Gegenstände verwandeln und ich habe das gesehen, aber irgendwie hat mich das nicht so gereizt. Ich habe das tatsächlich auch eher stealthig und versucht auch die Möglichkeiten zu nutzen und halt immer Geheimgänge zu entdecken und irgendwie ans Ziel zu kommen oder mein Missionsziel zu lösen, ohne jetzt irgendwie Konfrontation und direkt mit der Shotgun irgendwie in den Raum reinzustürmen.
Ja, aber das spricht doch total für das Spiel, dass man diese drei vermutlich viel Wege auch gehen kann. Also Psi habe ich jetzt auch noch nicht so erforscht. Das ist ja so ein bisschen vielleicht das Äquivalent zu Magie in anderen Spielen. Mhm. Und ich habe es jetzt halt voll auf klassisch Action irgendwie gespielt so und du Stealth, und dass das Spiel beides zulässt, diese beiden Möglichkeiten, ist großartig. Und wenn das wirklich so ist, dass man da wirklich nur konsequent in eine Richtung skillen kann, dann kann man ja theoretisch irgendwie dieses Spiel dann das zweite Mal komplett anders spielen und entdeckt dann wahrscheinlich noch wieder neue Möglichkeiten. Also der Wiederspielwert ist wahrscheinlich auch relativ hoch.
Mhm. Was mir auch sehr gut gefällt, was auch sehr an System Shock erinnert, ist dieses an anderen Terminals irgendwelche E-Mails zu lesen, irgendwelche Keycodes daraus aus E-Mails zu finden, Dokumente runterzuladen. Auch sehr, sehr typisch, wie bei Bioshock kann man überall so Audiologs finden. Mhm. Und das finde ich immer total geil. Also dann, du musst da nicht anhalten. Die E-Mails musst du natürlich an Ort und Stelle lesen. Auch ein bisschen Komfortfunktion, dass wenn du dann irgendwie eine Tastenkombination, wenn da steht, der Code wurde geändert auf 1, 2, 3, 4, dann ist das auch gespeichert. Also das heißt, wenn du dann am richtigen Terminal bist, dann blendet dir das auch ein, dass dieser Code da jetzt, dass du den erfahren hast sozusagen, musst du dir nicht irgendwie Zettel und Papier hinlegen. Mhm. Und die Audiologs, die kannst du dann einfach bisschen laufen Zuständnis lassen.
Bisschen Zuständnisse an die Moderne müssen ja schon sein.
Ja, ja, aber wirklich, ja. Und die Audiologs, die kannst du dann nebenher ablaufen lassen, während du dann weiter in der Welt erkundest. Und da es ja ein sehr ruhiges Spiel auch ist, also es ist ja nicht so, dass du alle 2 Sekunden auf Feinde triffst. Gibt's ja auch sehr viele ruhige Phasen, wo du dann eben rumläufst, das richtige Terminal suchst oder selber einfach vielleicht nochmal ein paar Geheimgänge findest. Und dann da diesen Audiologs zu lauschen und zu erfahren, was die Leute da so, wie das alles da stattgefunden hat. Also quasi so dieser Rückblick, während du in dieser kaputten Station rumläufst. Das ist schon sehr, sehr nah dran an diesem System Shock Feeling und punktet, finde ich, bei mir. Also ist auch sehr positiv zu bewerten, finde ich, oder?
Ja.
Dass man das so hat in diesem Spiel, also dieser.
Also man kann halt da total tief einsteigen in die Lore. Deswegen haben wir ja auch am Anfang gesagt, wir werden da auf jeden Fall nochmal einen Nachschlagcast zu machen, weil es sich echt lohnt, über das Ende zu diskutieren. Also das könnt ihr jetzt, ihr könntet jetzt nicht mal was spoilern, wenn ihr wolltet, weil ihr habt es ja noch nicht gesehen. Aber am Ende versteht man auch total viel von diesen What-the-fuck-Momenten, die man halt am Anfang hat.
Aber es geht ja auch schon mit einem los, der übrigens sehr geil ist. Also
ja,
allein die erste Stunde ist ja schon so toll. Nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber ich wollte sagen, es ist einer der tollsten Spielintros, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also nach dieses Intro mit diesen ersten Sequenzen, das war schon so fantastisch. Da will man doch sofort wissen, wie es weitergeht und was da jetzt los ist.
Das stimmt. Und also der Deiner hat es ja vorhin schon angeteasert, dass wir wahrscheinlich jetzt hier einen Lobgesang aussprechen, wenn wir jetzt über das Worldbuilding reden. Das ist großartig bei Prey. Das ist also da fehlen mir die Worte. Das ist so gut gemacht. Du hast diese ganzen Informationen, die man irgendwie findet in diesen ganzen Logs. Es gibt Spiele, bei denen ist das irgendwie so dummes Geplänkel, was gar keinen Sinn macht. In diesem Spiel macht das alles Sinn. Und hier findet man immer, wenn man irgendwie einen Menschen findet, der gestorben ist, wenn man irgendwie Leichen durchsucht oder so, hat jede Leiche auch einen Namen. Und du kannst diese Namen, findest du dann natürlich auch in deinen Dokumenten und auch in allen anderen Sachen wieder. Und die Autoren des Spiels haben sich offenbar alle wirklich vorher Gedanken gemacht, was diese Leute zu Lebzeiten oder zu dem Zeitpunkt vor dieses Ereignisses, was mit denen war, was für eine Rolle die hatten, was für einen Beruf die hatten, welche Beziehungen die zueinander hatten und so. Und das ist großartig. Also du hast wirklich auch das Gefühl, dass diese Raumstation nicht nur plausibel aufgebaut ist in ihrem Aufbau und so, sondern dass die auch mal belebt war, dass da wirklich halt auch wirklich Menschen unterwegs waren, die das Ding genutzt haben. Und die Labore sehen zum Beispiel auch wirklich aus wie Labore. Das ist jetzt nicht einfach wie ein super aufgeräumter, cleaner Space irgendwie, wo alles klinisch ist und da sind dann vielleicht mal 2, 3 Sachen drin, sondern du gehst da zu einem Schreibtisch, da liegen irgendwie Schrauben rum und Werkzeuge und das ist einfach Zeug, weil hier Menschen gearbeitet haben. Und vor allen Dingen, also es gibt zum Beispiel dann irgendwie so Orte, ich kann mich an so eine Krankenstation erinnern, die ist relativ früh im Spiel und der Besucherbereich ist relativ aufgeräumt irgendwie und dann gehst du irgendwie in die Hinterräume und da ist dann irgendwo auch so ein Ingenieur muss da gesessen haben, der diese Operator repariert, diese Medizinoperator und sein Schreibtisch sieht einfach total chaotisch aus. Und dann findest du eine Notiz und dann bitten ihn die Ärzte darum, dass er doch eigentlich den scheiß Operator reparieren soll, der da seit Wochen wohl irgendwie auf dem Tisch liegen muss, weil das einfach ein voller Sack ist. Und das sind so kleine Geschichten, das sind so Kleinigkeiten, die sind auch gar nicht unbedingt so wichtig für die Haupthandlung natürlich, aber sie sorgen einfach dafür, dass das Ganze irgendwie glaubwürdig wirkt. Und super toll gemacht. Und das, was Daniel vorhin angesprochen hat, dieses Gefühl, auch wirklich da zu sein, ist richtig, richtig gut. Also auch vor allen Dingen, was mich beeindruckt hat, diese Weltraumspaziergänge. Da kann Daniel, vielleicht müssen wir das weiter ausführen. Das ist ja nicht einfach nur so ein separierter Abschnitt, der da irgendwie im Spiel existiert. Also es ist nicht so wie bei, keine Ahnung, Dead Space oder so, so ein extra Ding, das irgendwie dazwischen gepackt wurde, sondern es ist ja auch tatsächlich eine sinnvolle Möglichkeit, relativ schnell von einem Bereich in den nächsten zu kommen, sobald du diese Schleusen alle geöffnet hast irgendwie. Und das fühlt sich großartig an. Also du hast wirklich das Gefühl, diese Raumstation, die lebt, die hat existiert.
Dead Space ist ein gutes Beispiel, weil Dead Space hast du nie irgendwie, also super Spiel, aber du hast nie irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie jetzt die Ausmaße dieser Raumstation erkennen oder dieses Raumschiffs erkennen kannst, weil du steigst halt nach jedem Level irgendwie in so eine Schnellbahn und dann kommt ein Ladescreen und dann bist du halt wieder in einem anderen Bereich und du hast keinerlei Gefühl, wie die irgendwie ineinander zu Verbindung stehen und so. Und das meinte ich eben, also in dem Moment, wo mir dann, und diese Weltraumspaziergänge, du kannst dann, wenn du in einem Bereich von innen die Schleuse geöffnet hast, kannst du da beim nächsten Mal dann auch von außen rein in den Weltraum. Also das heißt, der Weltraumspaziergang ist nicht nur ein Fliege halt von A nach B, sondern du kannst dann raus aus der Station und kannst theoretisch zu jedem Eingang, den du schon geöffnet hast, dann auch wieder rein. Also und da kommt ja auch dann dieses Spiel, das überhaupt nicht linear abläuft, irgendwie dann zum Tragen. Weil du hast ja Haupt- und Nebenmissionen, du kannst total viel irgendwie erforschen. Es gibt überall kleine Geschichten, kleine Nebenschicksale irgendwie. Hier gibt's noch einen Überlebenden, der irgendwie was braucht. Oder hier gibt's noch irgendwie was, wo man irgendwas finden kann, was irgendwie zu diesem Gesamtbild beiträgt, dass das Ganze halt wirklich eine belebte Station war, weil überall passiert irgendwie was. Und das fand ich halt in Kombination mit diesen Levelarealen, wo man auch immer wieder mal durch die gleichen Areale durch muss. Das fand ich total gut gemacht. Das Einzige, finde ich, was halt dem Spiel da so ein bisschen so einen Stock in die Speichen wirft, sind halt die langen Ladezeiten, die du zwischen den einzelnen Level-Elementen hast. Die sind schon manchmal nervig. Am Anfang fallen die einem gar nicht so auf, weil da braucht man wirklich, also da ist man wirklich lange, lange in so einem Areal drin und geht wirklich total vorsichtig vor und erforscht alles. Und man muss ja auch viel absuchen, weil man ist ja wirklich am Anfang total verzweifelt auf der Suche nach Ressourcen. Deswegen sammelt man auch wirklich jede Bananenschale ein und freut sich wie so ein Irrer, wenn da irgendwo eine Ramen-Tütensuppe rumsteht, weil man die dann halt später mal essen kann, um da 5 Lebenspunkte zu bekommen. Oder man wirft sie halt in den Recycler und kriegt dann halt die Rohstoffe dafür.
Bananenschalen kann man auch essen?
Ich glaube schon, oder?
Wenn also die nicht,
zumindest die Ramen-Tütensuppen kann man essen, dann kriegst du halt 5.
Ja, nee, aber die Bananenschalen sind wirklich nur recycelt. Man kann aber auch Bananen finden, die stellen dann 5 Health-Punkte wieder her.
Ach so, ja, genau. Okay. Dann so rum, ja. Aber man gesagt, man sucht ja wirklich jede Schrank, jedes Beistelltischchen, alles, jeden Spind durch, um irgendwie an Ressourcen zu kommen und freut sich dann immer total, wenn man das alles in den Recycler werfen kann, weil dann erstens das Inventar wieder frei und schön aufgeräumt wird danach und zweitens, weil man halt endlich auch mal wieder ein bisschen was craften kann.
Das finde ich auch geil, das ganze Crafting-System, weil das so gut in die Welt eingebaut ist, irgendwie. Also es ist nicht einfach so craften, so aus dem Nichts, sondern das wird total logisch erklärt durch diese Recycling-Maschinen. Mhm. Man kann ja wirklich jeden Müll, also wirklich echt jeden Müll auch für von Alien-Organen bis hin zu Bananenschalen.
Aber total plausibel halt auch auf so einer Station, dass es sowas geben muss. Und dann eben auch die Replicator, gell? Also
genau.
Dass man dort dann sein Zeug eben aus einem 3D-Drucker bekommt.
Was für ein schönes Gefühl das auch ist, da einfach seinen ganzen Scheiß irgendwie in diese Recycler-Maschine reinzuschmeißen. Und dann drückst du wirklich auf ein Display auf Recyceln und dann macht so ein Wuff-Wuff irgendwie so, dann geht das durch so eine Spule durch oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. So eine Art, es gibt dann halt diesen lustigen Effekt und dann kommt da wirklich so schön sortiert so Teile und Würfel irgendwie raus. Und diese Würfel kann man dann in den in diese andere Maschine stecken, um dann irgendwie Sachen herzustellen. Und ich finde, also das ist eine schöne Zukunftsvision. Das will ich bitte in 15 Jahren auch sehen, wie wir den ganzen, aus den ganzen Müll. Ja, und ist auch clever gelöst. Also diese ganzen Blaupausen für bestimmte Gegenstände und für irgendwelche Sachen, die du dann halt in diesen Replikator, hieß das, ne, in dieser Maschine herstellen kannst. Die findest du dann zum Beispiel auf Computern, also das oder halt auf irgendwelchen anderen Sachen, meistens halt auf Computern. Und das ist auch dann clever. Also du hast dann auch wirklich einen Grund, diese Computer noch aufzusuchen. Also nicht nur wegen der Story, weil du irgendwelche Sachen liest, sondern auch, weil es einfach Sinn macht, dass da irgendwelche Software-Fragmente oder Programme sind, die du auf deinem Pad überträgst, damit du das nutzen kannst. Und
genau. Das ist ein bisschen super gut. Spannung wird dadurch natürlich auch erzeugt, dass du dann sagst, oh, jetzt habe ich mich hier zu diesem Terminal geschleift, jetzt habe ich irgendwie die Blaupause für dieses Teil bekommen, aber jetzt muss ich es ja auch wieder zurückschaffen zu dieser letzten sicheren Station, wo dann halt dieser Replicator steht.
Ja.
Und dann schleifst du dich da irgendwie hin und du hast kein Health-Pack mehr, du hast kein Reparaturkit mehr für deinen Anzug und du hast irgendwie nur noch ein paar Schusspatronen übrig und denkst, oh Gott, hoffentlich kommt hier jetzt nichts mehr, klickst dauernd auf Quicksave hinter jedem Gang, vergisst es dann doch wieder 2 Minuten, gehst in den Aufzug, atmest aus und auf einmal geht dieses blöde Vieh wieder auf
dich. Und dann siehst du dieses Healthpack und denkst, oh, das nehme ich mir so und dann ist es doch
Mimic. Genau. Das ist doch Mimic, ja, das ist das Fieseste, das stimmt. Aber ich wollte den Gedanken mit den Ladezeiten von vorhin noch zu Ende führen.
Ganz kurz, am PC hat es die übrigens fast gar nicht, wollte ich nur kurz ein. Das ist echt ein Konsolenproblem, glaube ich.
Okay. Ja. Also auf den Konsolen ist es wirklich so, dass er sehr lange lädt zwischen den einzelnen Arealen. Also das sind bestimmt 3-4 Minuten oder so. Und das ist am Anfang nicht so schlimm, weil man da wirklich in einem Gebiet relativ lang ist. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie nach einer Stunde mal in ein neues Gebiet kommt und da dann irgendwie einen Ladebalken aushalten muss. Aber wenn man dann im späteren Verlauf schnell sich durch die Station bewegen will, weil man halt zum Beispiel sagt, ah, hier will ich noch eine Nebenmission schnell machen, wo ist denn die? Ah, da muss ich noch mal den Reaktor runter, wie komme ich da hin? Ah, da muss ich erst durch die Crew Quarters, dann durch die Lobby, dann durch die irgendwie sowieso Station und dahinter ist dann der Reaktor und da musst du halt durch 4 so Bereiche durch und manchmal rennst du halt einfach nur noch ganz schnell da durch und dann bist du wirklich immer so, laufen, Ladescreen, weiter schnell hier in den Eingang rein, in die Schleuse, Ladescreen. Und je länger das Spiel geht, desto besser kennst du dich eigentlich auf der Station aus und willst eigentlich nur noch schnell von A nach B kommen. Und dann musst du halt ständig diese Ladescreen zwischendrin aushalten. Da wird es dann irgendwie schon hinten raus auf der Konsole relativ nervig, dass er da halt wirklich sehr lange lädt. Mhm.
Ja, da stimme ich zu. Also ich habe es auf der Xbox gespielt. Das ist so.
Aber alles abgedeckt,
ja? Ja, da haben wir, glaube ich, alles abgedeckt. Also ich habe auch die Videos zum PC gesehen, das ist auch ein riesiger Unterschied. Also irgendwie CryEngine auf Konsole ist ja eh nicht so geglückt in den letzter Zeit. Ich finde, da hält Prey noch sehr gut mit. Ich finde, das ist viel besser optimiert als die meisten anderen CryEngine-Spiele, die ich darauf gespielt habe. Sonic Boom! Und aber Ladezeiten sind wirklich herbe. Also das ist, wenn man stirbt, geht's, finde ich, noch so. Das sind so diese 15 Sekunden, aber wirklich jedes Mal dieses, genau das, was Daniel sagt, das Gebiet wechseln, das ist wirklich nervig. Und hinzu kommt, dass es auf der Xbox auch manchmal wirklich aussieht wie ein Schwamm. Also es ist eigentlich eine sehr schöne, ja, es ist sehr niedrig, vergleichsweise niedrig aufgelöst irgendwie. Man hat manchmal das Gefühl, das sind so Farben auch, die so ineinander überfließen. Das hat dann eine sehr homogene Farbwahl. Das ist künstlerisch eigentlich total schön, das Spiel. Aber die Technik auf der Xbox macht dem leider so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Also ich hatte auch manchmal Grafikfehler. Da gibt's manchmal so Kreaturen, die haben so Flackereffekte. Und da gab's schon mal so Sachen, dass dann irgendwie auch wirklich Elemente ins Bild geploppt sind, die da eigentlich gar nicht hingehören und so. Also ich hatte das Gefühl, dass es auf der Xbox nicht ganz so geil läuft irgendwie. Also durchaus spielbar. Und wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dass es auf anderen, auf der PS4 und auf dem PC deutlich besser aussieht, dann hätte es mich wahrscheinlich auch nicht so gestört. Aber das fand ich ein bisschen schade. Also so gut optimiert war es nicht. Am Ladezeiten. Also manchmal, es ist ja auch so, dass man dann teilweise auch wirklich sich an frustrierenden Stellen, wenn man ja wirklich mal überrascht worden ist von so einer Mimik oder so, dann ist es ja auch ärgerlich. Also manchmal sind das einfach Situationen, wo du Survival-Horror-mäßig dann einfach nicht drauf reagiert hast, weil du dich halt hast gehen lassen, weil du dich entspannt hast oder so. Und das frustriert dann nur, wenn man dann einfach keine Chance hatte und dann muss man dann irgendwie wieder eine halbe Minute warten, um da hinzukommen. Und das ist halt einfach sehr, sehr ärgerlich. Und dadurch nimmt dann auch automatisch die Experimentierfreude ein bisschen ab, weil man dann jetzt irgendwie nicht so abenteuerlustig ist und sagt, so, jetzt gehe ich mal in diesen Raum rein und probiere was aus, wenn du weißt, dass wenn du scheiterst, dann direkt wieder warten musst. Also das ist nicht so cool.
Ja, aber das haben sie mit dem Quicksave ganz gut abgefangen, also weil sie haben ja wie bei Dishonored 2, also bei Dishonored geht es tatsächlich noch einen Tick leichter, aber sie haben auch hier also ist ja der gleiche Entwickler, falls wir es nicht genau, dazu Arcane gesagt Studios haben, Arcane Studios, genau. Haben sie das irgendwie echt gut gemacht, dass du halt irgendwie mehrere Speicherslots hast und du hast immer einen automatischen, du kannst immer manuell speichern, aber du kannst auch einfach mal dich so vor-quicksafen, dass du halt immer irgendwie sagst, ah, da in dem Raum, da ist bestimmt jetzt irgendwas, ich speichere mal schnell Quicksave vorher ab. Und wenn du dann doch irgendwie da drauf gehst, bist du halt auch schnell per Quickload dann wieder an dieser Stelle. Deswegen fand ich, genau. So vermeiden sie schon größere Frustquellen, finde ich.
Ja. Was natürlich, was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Spielwelt an sich auch in ihrem Fortschritt persistent ist. Also wenn man jetzt es schafft, zum Beispiel einen größeren Gegner in irgendeinem Raum, auf den man sich auch wirklich vorbereitet hat, zu besiegen, dann ist der auch, wenn das dann abgespeichert ist, dann auch dauerhaft weg. Also es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo dann irgendwie Gegner spawnen. Im Gegensatz zu System Shock 2 zum Beispiel, wo Gegner dann auch einfach hinter dir auftauchen und irgendwie zufällig reingesetzt werden, sondern hier bleiben die Erfolge dann auch und alles, was du dann irgendwie da reingesetzt hast, selbst diese Glue-Bröckchen, die du irgendwann mal hinterlassen hast, die werden dann wirklich auch an der Stelle gespeichert und tauchen dann auch Stunden später irgendwie auf. Also das auf ist.
Diese Stelle kann man manchmal auch Mimics entdecken. Also ich bin einmal in so einen Gang lang, habe irgendwie so eine Kiste weggestellt und wusste das noch, bin dann gerade wieder zurück und auf einmal stand da eine Kiste, die ich definitiv weggeräumt hatte und dann habe ich auch gesehen, die steht da noch. Und dann habe ich halt direkt draufgehauen mit dem Bolzen, Daniel, mit meinem Rohrstock. Mir fällt der Name immer nicht ein.
Schraubschlüssel, oder?
Okay, Schraubstock.
Du hast mir egal hast du mit meiner Waffe als Student oder als Schüler auf dem Baumarkt ausgeholfen, oder? Weil da ist das Schlimmste, was man machen kann, ist irgendwie die Sachen, die Werkzeuge falsch benennen. Und wenn du deinem Polier da gesagt hättest, hier, gib mal den Bolzen, dann
hätte ich gleich eine geschaut gekriegt. Auf jeden Fall habe ich dann eben genau gesehen, dass da jetzt ein Mimik ist. Also das kann man sich auch zu Nutzen machen. Vergisst man wahrscheinlich oft und gerne, aber wenn man genau drauf achtet, kann man so Objekte, die an einer anderen Stelle stehen, dann schon auch identifizieren als solche. Ja. Ich fand es auch nicht sehr frustig oder oft unfair, aber es gibt schon so Situationen, dass du halt einfach wieder überrascht wirst von Kreaturen, wo du jetzt nicht erwartet hättest, dass da noch was ist, weil du sie halt vielleicht auf dem ersten Hinweg irgendwie verpasst hast oder so, oder? Das kann schon passieren.
Ja, weil im Grunde es spawnen zwar die Gegner nicht wieder, aber in der Geschichte ist es ja schon so, dass sich diese Alien-Infestation, wenn man es so nennen mag, irgendwie weiter ausbreitet. Und so erklären sie dir ja auch, dass sie halt sagen, so nach dem Motto, weil das immer weiter quasi wie so ein Virus sich verteilt, ist es halt so, dass du in Areale, wo dann vorher vielleicht irgendwie nur 2, 3 so kleine Mimics waren, kommst du da hin und dann sind da auf einmal mehr oder stärkere oder so, weil halt diese, ja, Infestation sich ausbreitet. Also es, im Grunde stimmt es nicht ganz, dass du dann irgendwie einmal gesäuberte Areale, also in Anführungsstrichen gesäuberte Areale, bleiben nicht gesäubert, sondern es, du musst immer damit rechnen, dass da dann wieder welche sind.
Ja, ja, aber einmal besiegt die Gegner sind weg, das wollte ich damit sagen.
Zumindest die großen, genau, wenn du irgend so ein Elektro-Boss da oder sowas. Oder
Mimics ist ein bisschen random, ne, hatte ich das Gefühl. Also da weiß man nie so Man muss ja manchmal auch genau hinhören. Die geben ja manchmal auch so ein Geräusch von sich, wenn man ganz genau hört. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass die nicht immer, aber auf an einigen Stellen dann noch zufällig auftauchen. Aber das lässt sich. Aber ich hatte nie das Gefühl von, oh Gott, jetzt habe ich alles verballert, jetzt was soll ich tun? Alles weg. Sondern im Gegenteil, man das Spiel gewichtet das dann so, dass die Erfolge dann auch bleiben.
Ja. Haben wir ja schon gesagt, man bewegt sich relativ frei auf dieser Basis. Das Missionsdesign, wie du schon gesagt hast, Daniel, ist jetzt nicht so ganz, also eigentlich überhaupt nicht linear. Man kann schon dann sagen, hier, ich suche jetzt irgendwie nach diesen Leichen oder dann finde ich irgendwelche, also vervollständige diese Security-List oder auch so schöne Quests, wie zum Beispiel, dass man so erfährt aus E-Mails, dass sich da ein paar Leute getroffen haben für eine Rollenspielgruppe und dann wirklich so ein Pen and Paper gespielt haben. Ja? Und dann kann man quasi diese Quest nachvollziehen und geht dann in die verschiedenen Bereiche und lädt dann da Dokumente runter und kann dann wirklich auch so die Character Sheets von denen sehen. Also so ganz, ganz liebevolle Sachen auch als Missionsdesigns drin, die man halt nicht machen muss, die sich aber halt durchaus vielleicht auch mal lohnen, weil man A, halt viel über diese Welt erfährt, über die Charaktere und eben halt auch irgendwie immer Items und Zeug und Blaupausen und so findet. Vielleicht magst du nochmal sagen, Daniel, so wie ist es denn so von der Spannungskurve? Also gibt's irgendwie Bossfights oder gibt's irgendwelche kritischen Sachen in der Story, wo dann irgendwie Point of No Returns? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist dann einfach irgendwann plätschert es vor sich hin, man hat alles entdeckt und dann ist aus? Also ohne jetzt das Ende zu verraten natürlich.
Also Bossfights im klassischen Sinn, dass du jetzt wirklich einfach so ein Monster hast an einer Stelle, was irgendwie ein ganz bestimmtes Angriffsmuster von dir verlangt, damit du es besiegen kannst, und du schaffst es auch nur weiter, wenn du es besiegt hast, gibt es tatsächlich nicht. Fand ich aber gar nicht so schlimm, weil ich habe es tatsächlich an manchen Stellen auch geschafft. Da ist dann irgendwie wirklich so ein fettes Viech, was da irgendwie rumfliegt, so ein Psychic oder sowas heißt der, glaube ich, weil der dann auch nochmal so per Gedanken Übertragung kann der auch nochmal so andere Viecher kontrollieren, und der ist halt in so einem Raum drin, wo ich was machen musste, und ich habe es aber tatsächlich geschafft, mir da irgendwie über den Hintereingang einen Zugang zu verschaffen, und da konnte dann das Missionsziel an so einem Terminal tatsächlich lösen, ohne den zu bekämpfen, und du kannst da natürlich, also Micha wird da oder hat das wahrscheinlich auch schon hinter sich gebracht und hat den wahrscheinlich einfach mit der Shotgun bekämpft. Das geht auch. Du kannst dann auch dem irgendwie, ballerst ihm halt irgendwie 20 Schuss vor den Latz und dann kippt er auch aus den Latschen. Und dann machst du halt das Missionsziel. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, das zu umgehen. Und das fühlt sich jetzt in dem Moment aber dann nicht wie Cheaten an oder sowas bei Prey, sondern du hast einfach nur das Gefühl, du hast halt eine andere Herangehensweise genommen. Und deswegen, es ist vielleicht irgendwo schon ein Bosskampf, aber du musst diesen Bosskampf nicht bestreiten. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und am Ende gibt es dann...
fest vorgegebenen Muster, genau.
Genau. Und am Ende gibt es dann schon... Ja, es gibt eigentlich schon dann... Es kommt alles auf so einen... kumuliert dann in so einem Höhepunkt, wo du dann schon eine gravierende Entscheidung treffen musst. Und dann das auch schon wichtig ist, wie du dich da entscheidest, weil das schon gravierende Auswirkungen auf dich und die Menschheit und alles hat. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, dafür ist ja dann der Nachschlag da. Aber dass es jetzt irgendwie so dahin plätschert und dann so locker irgendwo austrudelt, könnte ich jetzt überhaupt nicht behaupten. Das ist dann schon nochmal krass, und es passiert dann auch nach dem Ende nochmal was, was irgendwie total krass ist. Deswegen so viel da gesagt, es lohnt sich dran zu bleiben.
Ja. Ist halt auch irgendwie die ganze Zeit angenehm spannend irgendwie. Ich finde halt bei dem Spiel auch beeindruckend, dass sie es geschafft haben, eine Horroratmosphäre aufzubauen, obwohl die ganze Zeit fast alles beleuchtet ist.
Ja, also, stimmt. Ja.
Das ist super. Nee, das ist wirklich gut. Das ist auch ganz schön schwierig, sowas zu machen. Also du hast, der übliche Weg ist ja dann sowas bei Science Fiction jetzt vor allen Dingen dann so eher so zu arbeiten wie bei Doom zum Beispiel, also bei dem Doom 3 oder Bioshock hat ja auch sehr viel mit Dunkelheit gearbeitet, und du läufst, hast dir zwar auch eine Taschenlampe, aber die habe ich so gut wie nie benutzt, weil es einfach fast nie die Nötigkeit dazu gab, diese irgendwie auch einzusetzen. Klar gibt's dann hier und da mal einen kleinen Schacht, wo du dann irgendwie Sachen entdecken kannst, was auch einfach sehr cool ist, dass dann hinter der Wand irgendwie zum Beispiel dann noch so ein Wartungstunnel ist oder so, den du dann irgendwie ausleuchten kannst. Für sowas ist es dann da. Aber die meiste Zeit ist die Talos 1 eigentlich doch relativ freundlich auch beleuchtet. Also eine angenehm warme Atmosphäre irgendwie. Es ist sehr, sehr pastelliges, fast orange-gelbliches Licht.
Ja, Büros und so.
Ja, und auch so Grünanlagen und alles, ne? Also es ist eigentlich sehr, sehr nett. Das ist eine sehr, sehr...
Man kriegt ja sogar Blümchen die ganze Zeit eben.
Ja, das ist aber cool. Also du hast halt wirklich, das ist ja auch so ein, das soll ja auch Lebensraum von Leuten gewesen sein. Und es ist absolut plausibel, dass das natürlich nicht aussieht wie... Wie halt wie bei, also Doom ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also so abgewrackt, so dass kein Mensch da wirklich es zwei Wochen lang aussieht, ohne eine Psychose zu kriegen, sondern schon einfach eine lebensfreundliche Umgebung. Und trotzdem schaffen sie es ja durch die Mimics oder durch andere Gegner, die einfach so besondere Fähigkeiten haben, die einfach so über die deine Wahrnehmung auch teilweise beeinflussen und so, dann diese Gruselatmosphäre aufzubauen durch diese Unsicherheit. Also man weiß halt nie so genau, was kommt da jetzt als nächstes oder wo könnte sich was verstecken, und das haben sie echt sehr clever und gut gelöst.
Jetzt kommt was ihr überhaupt nicht erwartet hättet, was ich jetzt.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ich habe das Spiel mit deutscher Sprachausgabe gespielt und fand's gut. Es sind echt gute Sprecher, es ist gut geschrieben. Und ich hatte nie das Bedürfnis, bei Steam ist es ja immer so, dass je nachdem, wenn du es installierst, dann musst du ja quasi so immer Rechtsklick, Einstellungen, Sprache und so weiter. Und das vergesse ich halt oft. Und jetzt habe ich halt angefangen, auf Deutsch zu spielen und habe irgendwie nie dran gedacht, das umzustellen, weil man ja auch wahnsinnig viel E-Mails und so lesen muss. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, eigentlich ist okay. Die Sprecher erzeugen in mir nicht dieses cringe-worthy Gefühl. Weißt du, dass man, die fühlen sich gut an. Also die Leute, die man auf diesen Audiologs hört, das klingt wie zwei Leute, die sich halt unterhalten oder miteinander telefonieren. Und ich habe da nie das Gefühl, oh, das sind jetzt irgendwie wieder so typische drei Fragezeichen Synchronsprecher, die irgendwie einen Text vorlesen. Und deswegen wollte ich das an der Stelle auch mal lobend erwähnen.
Daniel, sind wir jetzt gerade Zeuge davon geworden, wie die Hölle zugefroren ist?
Ja, weil natürlich sind die drei Fragezeichen Sprecher, hervorragende Sprecher. Ich weiß,
aber sie klingen halt wie drei Fragezeichensprecher.
Also, das sind ja noch die besseren von den Synchronsprechern. Aber nein, ich habe es auf Englisch gespielt. Zur Synchronisation, zur Deutschen kann ich nicht sagen, aber ich glaube dir da tatsächlich, dass die gut ist. Und ich finde es ja auch immer dann gut, wenn dann einfach die Möglichkeit besteht, das auf Optionen dann zu wechseln. Im Englischen ist es auch gut, obwohl man tatsächlich relativ wenig dann irgendwie hört, weil die meiste Zeit läuft man eigentlich eher auf dieser Station rum und hört die Geräusche von der Station und ab und zu, klar, mal einen Funkspruch, ab und zu hat man auch mal einen Dialog, aber es ist eigentlich eher weniger. Es ist kein Spiel, was jetzt irgendwie von Dialogsequenzen lebt und so. Aber vielleicht zum Soundtrack nochmal was, Micha, weil ich weiß ja auch, dass das dir immer so wichtig ist und dass dir da auch viel auffällt, weil ich habe mit dem Soundtrack so ein bisschen mein so ein Dilemma, weil irgendwie die Musik ist eigentlich voll gut, aber technisch ist der, hat der bei mir nicht so richtig funktioniert, so, weil manchmal hörte die Musik nicht auf, obwohl der Kampf schon beendet war, oder manchmal kam sie nicht, oder manchmal so auf einmal total überraschend, weil dann der Kampf losging und eigentlich war das Viech schon vorher zu sehen, und also da hat irgendwie die Technik nicht so ganz funktioniert, obwohl die Musik als solche eigentlich gut ist.
Ja, da stimme ich völlig zu. Also es ist gar nicht die Schuld des Komponisten, der ist nämlich, der hat super geile Arbeit geleistet. Das ist derselbe Typ, der auch Doom übrigens, also die Neuauflage von Doom, die Musik gemacht hat. Hört man jetzt nicht sofort raus, aber passt ja vom Genre. Und die Musik fand ich auch wirklich sehr gut. Die hat so einen angenehmen Retro-Vibe halt auch. durch die Idee, dass das Raumfahrtprogramm nach Kennedy weitergegangen ist und da so ein überall so ein 60er-Jahre, 70er-Jahre-Flair irgendwie drin ist, fand ich sehr cool, dass dann auch immer so Synthi-Sounds mit eingebaut sind und so. Und eigentlich ist es ja auch eine gute Idee, so einen dynamischen Soundtrack drin zu haben. Also immer, wenn man angegriffen wird oder Gefahr droht, dass dann irgendwie dieser elektronische verzerrte Sound dann kommt, der dann den Kampf unterstützt. Aber ich hatte auch genau dasselbe Problem und es war vor dem Patch sogar noch schlimmer. Also vor dem Patch war das so, dass dann wirklich ganz wild die Musik sehr laut aufgedreht hat und einfach auch nie aufgehört hat. Dann hast du irgendwie den Mimik schon lange mit deinem Bolzen erschlagen und die Musik bolzte dann halt die ganze Zeit weiter. Also es hat dann immer ordentlich Gas gegeben und ich habe mich dann auch gefragt, übersehe ich hier irgendwie was oder ist irgendwo ein Gegner? Also zuerst habe ich gedacht, das wäre ein Bug, dass dann irgendwo ein Gegner irgendwie stecken geblieben ist in der Wand oder so und die Musik deshalb getriggert worden ist. Aber tatsächlich haben die Entwickler dann sehr schnell auf diese Kritik reagiert und ist dann im Patch dann noch besser, also ein bisschen besser abgestimmt. Aber es ist auch trotzdem noch nicht so ganz optimal. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so optimal abgestimmt ist. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil die meiste Zeit ist das Ganze sowieso auf Geräusche ausgelegt und auf Ambient-Sound und so. Es funktioniert eigentlich sonst sehr gut. Aber bei der Musik, die Abmischung, die ist irgendwie ein bisschen kaputt.
Ja, das mit der Musik ist echt so ein bisschen schade, weil sie eigentlich echt, wie du sagst, cool gemacht ist. Auch so ein bisschen sphärische Klänge, was ja zu diesem Weltraum-Setting passt. Und dann ist es aber echt irgendwie schade, dass das mit der Abmischung nicht ganz funktioniert hat. Und das ist leider auch so ein bisschen so ein Arcane-Ding, dass die total gut im Gameplay-Design sind, total gut in diesem World-Building und in dem Ausgestalten ihrer Welten. Und dann aber immer so ein bisschen mit der Technik kämpfen, ne? Also sowohl Dishonored als auch Dishonored 2 waren jetzt beide keine irgendwie Wunderwerke, was Grafik angeht. Beide auch immer in diesen kleinen Level-Arealen mit langen Ladezeiten zwischendrin. Beide auch nicht so toll ausgesehen. Klar, da kann man jetzt sagen, diese Entscheidung, dieses alles in so Pastellzeichenstil zu machen, ist eine künstlerische Entscheidung. Ich glaube tatsächlich, dass es halt auch so war, weil sie nicht so ganz mit der Engine jeweils zurechtkamen. Und ist aber eigentlich ein bisschen schade, weil es dann, glaube ich, auch leider viele Leute abschreckt, die halt nur so Screenshots sehen. Und bei Prey könnte ich mir vorstellen, dass es wieder so ähnlich ist, was eigentlich auch schade wäre, weil es wieder vom Inhaltlichen her ein hervorragendes Spiel geworden ist.
Ja, ich meine, man hat ja bei Dishonored, nee, ich überlegte gerade so, ob das jetzt da zutreffen könnte. Bei Dishonored haben wir ja auch nicht alle so richtig verstanden, was da jetzt wirklich das Problem war, warum das kein kommerzieller Erfolg ist. Prey hat jetzt halt noch die Schwierigkeit, dass es auch einen sehr, wie wir anfangs auch gesagt haben, eine sehr hohe Einstiegshürde hat, auf bestimmte Shooter-Konventionen verzichtet, wie Auto-Heal, und halt auch ein bisschen sperrig ist, was wir ja total gelobt haben und gut finden, aber so für diesen großen, breiten Massenmarkt, um zu einem kommerziellen, erfolgreichen Spiel zu werden, da zählen halt vielleicht auch andere Dinge. Wobei ich aber finde, dass es optisch sehr ansprechend aussieht, wenn man so auf Science Fiction steht und so diese Alternative Reality Geschichten mag, fand ich das von Anfang an so, dass ich gedacht habe, ich habe voll Bock auf Prey. Aber das war vielleicht auch nur ich. Ja.
Nee, ich finde es auch von optischen und vom Artdesign finde ich es auch geil. Aber ich glaube,
aber technisch, ja.
Ja, das sind halt nur so, ja, technisch weiß ich nicht. Also es sieht jetzt nicht kacke aus, zumindest nicht auf dem PC. Es ist auf Konsolen, ist es halt einfach so, vielleicht ist es too much für die Konsole. Vielleicht ist es einfach irgendwie gerade so die Grenze, die machbar ist. Man kann ja nicht irgendwie beides auf einmal machen, geile Welt oder halt fette Grafik irgendwie. Da muss man ja immer einen Kompromiss machen. Ich finde, die haben schon einen sehr guten Kompromiss.
Es gibt auch Destiny.
Okay. Wie bitte? Ich gehe jetzt. Tschüss. Nein, es gibt ja, ich finde, es sieht schon echt schön aus, aber es ist, weiß nicht, also einfach da nicht so ganz dann ganz ausgereift an einigen Stellen so. Aber mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht gestört. Ob das jetzt aber massentauglich ist, das würde ich mal bezweifeln wegen des Schwierigkeitsgrads. Das, also ich glaube, dass sehr viele, also ich glaube, kann sein, dass es bei manchen Menschen so ist wie bei Bloodborne oder bei Dark Souls, dass bei denen dann plötzlich was wachgerufen wird, dass die jahrelang sich mit derselben langweiligen Scheiße beschäftigt haben und gesagt haben, wann kommt endlich wieder das Spiel, dass dieses Feuer mir entfacht, und dann spielen sie so Spiele wie Nioh oder The Surge oder Dark Souls und sagen so, ja, endlich werden wieder meine Fähigkeiten geweckt, und sowas könnte Prey dann auch sein, aber es gibt dann vielleicht auch andere Leute, die dann die erste Stunde spielen und sich da so blöd einen abfrickeln wegen der Steuerung und allem, dass sie dann auch keine Lust drauf haben, weil das ist dann einfach nicht so, das ist nicht dieses sofort Sparspiel, also es ist nicht dieser leichte Mainstream-Einstieg, diese Sorte Spiel, die man einlegt und die sofort funktioniert, sondern wie wir eingangs gesagt haben, da muss man ein bisschen Arbeit investieren. Aber ich finde, da kriegt man am Ende halt auch einfach ein bisschen mehr raus. Und ich finde auch im Vergleich zu zum Beispiel komplexen Rollenspielen, wo man jetzt 10, 15 Stunden investieren muss, um dann den Spaß wieder zurückzukriegen, finde ich, ist die Zeitinvestition bei Prey eigentlich noch relativ gering. Also wir reden ja hier von 2-3 Stunden oder so, bis es irgendwie klickt. Und finde, das geht. Also das ist so gerade so machbar. Aber es wird sicherlich kein Spiel sein, dass man jetzt irgendwie total den Kopf irgendwie frei zu machen, dann irgendwie spielt. So, da muss man halt schon aufmerksam sein und das dann vielleicht auch zu einer Tageszeit spielen, wo man nicht völlig müde ist von einem 12-Stunden-Tag.
Das stimmt, ja. Das Spiel ist nicht sehr entspannt. Ich bin gespannt, wie es bei uns im Jahresrückblick wegkommt und wie wir dann auch aus Industrie- und Branchensicht auf dieses Spiel blicken werden. Ich glaube schon, dass da noch relativ viel Luft nach oben auch ist. Also ich fand das jetzt mal schon ein geiler Einstieg in dieses Universum, aber ich kann mir, also da ist schon noch Luft nach oben. Da kann man schon noch auch Prey 2, was es ja eigentlich gewesen wäre, um nochmal ganz einen Schritt zurückzugehen, da kann man schon noch viel machen in diesem Setting, in diesem Universum und vor allem mit dieser Art von Spiel. Also so dieses Revival des System Shock Genres könnte damit von meiner Seite aus gerne eingeläutet werden und wieder mehr solche Shooter, Exploration, aufleveln und irgendwie Munitionsarmut spiele.
Da möchte ich ein bisschen widersprechen. Also ich muss sagen, ich habe bis Bioshock 1 nie durchgespielt, weil mich das furchtbar gelangweilt hat irgendwann. Irgendwann fand ich so nervig und das ging mir so auf den
Sack. Wärst du so freundlich, um dieses Spiel heute Abend zu spielen?
Nein, wirklich. Also Bioshock 1, fand die Welt mega geil. Ich fand das, aber das Spiel hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es gab dann irgendwann nämlich auch so diese Stellen, wo das Spiel von dir wollte, dass du ausprobierst und experimentierst und dann wurdest du aber immer wieder in diese Vita-Chambers zurückgeworfen. Das hat mich so genervt. Und den zweiten habe ich auch nie zu Ende gespielt. Der hat mich auch genervt irgendwann und ich habe wirklich nur Infinite durchgespielt. Das fand ich so außergewöhnlich, dass ich mich durch dieses öde Baller-Gameplay da durchgequält habe sozusagen. Aber da fand ich die Welt mit der Wolkenstadt einfach irgendwie so cool, dass ich dann trotzdem durchgehe. Und ich finde, vom Spiel, vom Game Design und von der Art und Weise, wie diese Mechaniken auch miteinander verknüpft sind und so, ist Prey hervorragend. Und ich finde jetzt trotz aller Kritik an einigen technischen Sachen, für mich persönlich jetzt eins der Highlights dieses Jahr. Ich habe total Spaß mit diesem Spiel. Ich finde allein schon, sich so in so Computerterminal zu vergraben und nachzulesen, was mit diesen Menschen passiert ist irgendwie und dann in den nächsten Raum zu gehen und dann halt auch die Überreste zu finden und solche Sachen. Allein schon Detektiv zu spielen in dieser Science-Fiction-Welt ist einfach total cool.
Und wie Batman, Micha.
Ja. Batman, ne? Das wollen sie mir alle. Na gut, aber die wirklich, also ich kann's, also ich von meiner Seite aus, ich kann's empfehlen, aber nur halt eben mit der Warnung, dass es halt, dass man da ein bisschen investieren muss. Aber das muss man bei vielen. Also für mich ist es halt wirklich auch deshalb so attraktiv, weil es halt sich spielt wie ein Survival-Horror-Spiel. Und ich kenne es eigentlich von guten Survival-Horror-Spielen auch nicht anders, dass man da am Anfang auch in Steuerung, in die in die Art der Ideen, Gameplay-Mechaniken auch erstmal sich reinarbeiten muss. Und Prey ist da einen Tacken komplizierter wegen der vielen Menüs und Möglichkeiten. Aber ich finde, am Ende zahlt sich das total aus. Also für mich ein totales Highlight.
Ja, bei Bioshock war halt immer so ein bisschen das Problem, dass es dann am Ende dich dann doch irgendwie immer zum Ballern gezwungen hat.
Genau.
Und das finde ich halt jetzt das hier
hin oder her, aber es war sehr actionorientiert, genau.
Genau, und hier finde ich halt einfach, Prey hat einfach mehr Möglichkeiten, das irgendwie zu lösen. Also es ist noch nicht so ganz das absolut pazifistische Spiel, also so ganz ohne irgendwie mal zur Waffe zu greifen, wirst du da nicht durchkommen. Aber zumindest gibt's mehr Möglichkeiten, die Probleme zu lösen, die das Spiel dir stellt. Und ich finde, bei Bioshock, da hatten sie zwar irgendwie einen riesen Werkzeugkasten an Fähigkeiten und Hacking und Zeugs und alles Mögliche, aber im Endeffekt lief es dann doch immer nur darauf, dass du halt reingerannt bist und rumgeballert hast. Und das finde ich halt einfach in Prey, wenn man es jetzt mal direkt vergleicht, deutlich besser, weil das Spiel mir einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Und sei es eben nur einen Gang finden, der halt hinten dann als Luftschacht dann irgendwie auch zum Missionsziel führt. Und ich muss gar nicht vorne durch die Lobby laufen und dort die Gegner attackieren.
Wie findest du es als Dishonored 2 Groupie so im direkten Vergleich?
Groupie. Oh, das ist schwer zu vergleichen, weil ich finde, Dishonored ist ja schon, also es spielt sich schon relativ ähnlich, aber es ist bei Dishonored noch mehr auf Stealth ausgelegt. Also zumindest für mich. Ich fand es immer total witzig im Cast damals mit Nina, die dann irgendwie gesagt hat, ah, ich habe da alles weggemetzelt und super geiles Actionspiel und ich war mir überhaupt nicht irgendwie bewusst, dass man das auch so spielen können wollen würde oder dass es überhaupt geht, weil ich hatte irgendwie ich habe dann halt die Level sofort erkannt, ah, da oben kann man so lang kraxeln und dann muss ich hier gar nicht an den Wachen vorbei und dann kann ich die umgehen und ich habe halt sofort das auf Stealth versucht zu spielen und deswegen war ich total überrascht, dass es da auch so gewaltvoll durchgeht und bei Prey, ich finde Prey ist halt noch mal mehr so erforschen und Abenteuer und näher Nebenmissionen machen und sowas. Also du kommst ja bei Dishonored in den seltensten Fällen noch mal durch die gleichen Areale durch, sondern du hast dann vielleicht mal, also du hast dann irgendwie so, ja, geh in die Villa und töte den Typen und vielleicht hast du noch eine Nebenmission, die du auf dem Weg dann irgendwie mitnehmen kannst.
Viel Story getrieben da auch dadurch, ja.
Genau. Und hier ist es einfach noch viel mehr, hier ist halt auch diese Talos ja eigentlich der zweite Hauptcharakter, ne? Mhm. Also das Setting ist auch noch mehr Charakter in dem Spiel.
Ich finde auch, dass nur so als Nebennotiz Prey auch längst nicht so prätentiös wie die Bioshock-Spieler. Bei Bioshock ist dann immer so im Vordergrund so, oh, wir haben voll die geilen politischen Ideen und das ist
schwangere die ganze
so,
Zeit.
Ja, ja, genau, und das ist so. Und die Ideen sind ja auch gut, aber so die Ausführung ist ganz so richtig voll auf dem Silbertablett und die drücken dich da auch total drauf. Bei Prey hast du vielmehr das Gefühl, dass diese Sachen organisch passieren so. Also die Vorgänge sind, denen werden dir nicht sofort ins Gesicht gedrückt, sondern es wird eher so inszeniert, dass du das Gefühl hast, du entdeckst das alles selber und da gibt's auch und so.
Es hat auch nicht so dieses Moralsystem, wie es genau. Jetzt bei Dishonored ist, gell? Dass du irgendwie der Gute oder der Böse bist am Ende, so wie, je nachdem, wie du dich verhältst, sondern es ist irgendwie alles insgesamt irgendwie dynamischer. Du kannst auch mal ballern, du kannst auch mal schleichen und das hat jetzt nicht gleich irgendwie verändert sich nicht deine Moralpunktewert oder sowas in der
Art. Und vor allen Dingen auch bei Bioshock Infinite, so sehr ich das jetzt auch für diese ungewöhnliche Idee der Wolkenstadt lobe, aber es schmiert ja richtig die Emotionen so ins Gesicht irgendwie. Das ist so, ah, du sollst jetzt fühlen. Das ist auch alles ganz wichtig, was Elisabeth dir sagt. Und Elisabeth haben sie ja absichtlich wie eine Disney-Prinzessin gestaltet, damit da bloß diese großen Kulleraugen diese Emotionen bei dir auslösen. Und sowas passiert bei Prey einfach nicht. Bei Prey ist einfach alles irgendwie, das wirkt es wirkt nicht so überdramatisiert und nicht so, obwohl die Ereignisse an sich dramatisch sind, ist da bei der Inszenierung eine gewisse Zurückhaltung, die das Ganze dann einfach aber auch irgendwie besser machen. Also an dieser Stelle ist dann weniger einfach mehr gewesen und man kriegt dann so dieses schleichende Gefühl, so man merkt dann erstmal nach, so je mehr Passepalle man bekommt, wie schlimm das eigentlich da alles ist. Und Bioshock ist so inszeniert, dass gleich am Anfang irgendwie die direkte Katastrophe und oh, das ist alles so furchtbar und du gehst hier runter und alle Leute sind verrückt und die Splicer, die furchtbar. Also ich finde, Bioshock ist richtig.
Bioshock aber ganz schön schlecht.
Ja, Bioshock ist richtig Comic so.
Nein,
und Prey hat trotz dieses abgefahrenen Szenarios ist es halt einfach sehr, sehr zurückgefahren. Und das gefällt mir von der Inszenierung auch viel besser.
Ich bin gespannt auf System Shock 3, was die jetzt machen. Die werden sich Prey, glaube ich, auch ganz genau anschauen. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Apropos auf uns zukommen, wir haben schon angedeutet, wir kommen langsam mal zum Ende. Der Nachschlag ist fest eingeplant. Wir haben uns drei auch schon darauf geeinigt, dass wir den zu dritt machen werden. Das Nachschlagformat, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Format, was wir exklusiv für Patreons gestartet haben, bei dem wir über ein Spiel nochmal reden nach dem Cast. Also ihr habt den Prey-Cast jetzt gehört und im Nachschlag-Cast werden wir dann wirklich in die Tiefe gehen und über das Ende reden, was nach dem Outro nochmal passiert, was im Intro passiert, was bestimmte E-Mails, bestimmte Gespräche ausgelöst haben. Über alle Story-Wendungen werden wir da sprechen.
Genau, weil Prey ist auch richtig gut geschriebene Science-Fiction tatsächlich.
Genau. Wirklich auch mit den moralischen Fragen, die damit zusammenhängen und so weiter.
Ja, nicht nur. Und auch einfach für Leute, die sich sehr gerne mit Science-Fiction-Literatur so rund um Stanislaw Lem und so wirklich auch interessieren und dass da vielleicht auch mal das ein oder andere Buch gelesen haben, die werden da einige Motive wieder erkennen. Das ist großartig. Das lohnt sich da unbedingt auch drüber zu reden. Also das wollen wir in den Nachschlag-Cast dann auf jeden Fall dann auch machen.
Genau. Das heißt, wir spielen jetzt beide noch zu Ende, Micha. Daniel ist ja schon durch. Dann gibt's den Nachschlag-Cast für Patreons. Und wenn ihr in den Genuss kommen wollt, dieses Nachschlags, dann könnt ihr in die Wartezeit überbrücken, indem ihr die erste Folge hört. Das war nämlich Horizon Zero Dawn. Da haben der Micha und ich ausführlichst über dieses fantastische PlayStation-Spiel gesprochen. Und wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen zu dieser Folge, auch von Leuten, die das Spiel gar nicht gespielt haben, die gesagt haben, ich werde es zwar nie spielen, weil ich keine PlayStation habe, aber das ist ja großartig, dann auch quasi so viel über ein Spiel mitzubekommen, über die Geschichte und über die Hintergründe durch dieses Nachschlagformat. Also bei patreon.com/insertmoin ab $5 im Monat, wenn ihr uns unterstützt, finanziert ihr nicht nur generell diesen Podcast, sondern erhaltet auch eben solche Formate wie Nachschlag, wie Le News oder Le Brunch am Wochenende. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und wir hören uns zu gewohnter Stelle morgen wieder mit einem anderen Thema. Ich danke dir, Daniel, und ich danke dir, Micha, für Prey-Besprechung an diesem Frühstückstisch.
Da fehlen jetzt ein bisschen die Worte, ne?
So. Ja, ich dachte, ihr krätscht jetzt mal rein. Und
das wirkte plötzlich so besonnen, deswegen dachte ich, jetzt beißt du mich noch irgendwas oder so.
Nein, ich hab gerade überlegt, ob morgen Samstag ist, weißt du?
Morgen wenn ist Samstag, genau.
Freitag ist, dann ist ja morgen Samstag.
Dann kommt ja morgen erstmal News, ne? Also da stellst du eine News-Sendung zusammen oder so.
Gut, macht's gut, bis morgen.
Also, bis dann, ciao.
Ciao.